George Morland war einem Gespräch mit Frigge seit Wochen ausgewichen. E-Mails hatte er mit Vertröstungen beantwortet, lass uns demnächst darüber reden, alle Fakten auf den Tisch legen. Terminvorschläge von Frigge aber beantwortete er stereotyp mit dem Hinweis auf seinen aktuell besonders dichten Terminkalender. Die Kommissare hielten sich zurück. Sie waren neu und wollten sich erst einarbeiten, aber die Zeit drängte. Die niederländische, die deutsche und die österreichische Regierung waren in ihren Verhandlungen mit China am weitesten. Die deutsche Kanzlerin ist im Lauf des vergangenen Kalenderjahrs 8-mal in China gewesen. Nächste Woche sollte der österreichische Präsident mit einer Flugzeugladung von Ministern, Interessenvertretern von Industrie, Handel und Landwirtschaft nach Peking fliegen, zu alleroberst auf der Agenda der Schweinehandel. Gleich danach hatten sich noch einmal die Holländer in Peking angesagt. Wenn es einem dieser Länder gelang, einen substanziellen bilateralen Vertrag mit China abzuschließen, dann war es politisch gesehen eher unwahrscheinlich, dass die EU ein Verhandlungsmandat bekam. Und dann wird das große Stechen beginnen, ganz brutal, das Unterbieten, der Versuch, die Nachbarn auszuboten. Statt gemeinsam vorzugehen, werden sie sich gegenseitig umbringen und mit ihrer Gier nach nationalem Wachstum eine europäische Krise produzieren. Das war so klar wie Kloßbrühe, um es mit Kai-Uwes Worten zu sagen. Morland wusste natürlich, dass Kai-Uwe Frigge an diesem Tag dienstlich verreisen musste. Und es war perfide, dass er ihm schließlich just diesen Terminvorschlag machte, 3 Stunden vor Frigges Boarding. Frigge war cool geblieben und hatte den Termin angenommen. Und nun saß er diesem Schwein gegenüber. Das war eine billige Assoziation, aber Frigge konnte nicht anders. Er ertrug diesen Morland nicht, hielt ihn für hinterhältig, zynisch und verantwortungslos. Das konnte schon einen starken Ausdruck rechtfertigen. Aber dazu kam Morlands Erscheinung. Sein rundes, rosafarbenes Gesicht, seine kleine, breite Nase mittendrin wie eine Steckdose. Er war Mitte 30, sah aber viel jünger aus, dieses britische Oberschichtkind, als würde er sich erst seit kurzem rasieren, weshalb seine Wangen immer so rötlich gereizt glühten. Er hatte dickes rotes Haar, das er zu einem Bürstenhaarschnitt trimmte. Frigge dachte, Borsten. Frigge kam aus einer Hamburger Lehrerfamilie. Hanseatischer Internationalismus, Einsicht in die historische deutsche Schuld, ein großer, abstrakter Anspruch auf Friede und Gerechtigkeit in der Welt, persönlicher Fleiß und Anstand, Misstrauen gegen Moden und Mainstream, das waren die Pflöcke, die seine Eltern eingeschlagen hatten, um das Feld abzustecken, in dem er aufwuchs. Er wusste, dass er, was Morland betraf, ungerecht war. Aber er wusste auch, er hatte verdammt gute Gründe dafür.